Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Herr Zitterbart, dieses Jahr im Klaviersalon 2024 steht unter dem Motto Abschied.
Ja.
Also ein sentimentaler Anlass,
ja,
der das musikalische Programm flaniert.
Ja, aber deswegen habe ich es ja versucht so zu machen, dass es freudevoll sentimental ist. Also Abschied heißt immer Veränderung. Kann ja auch eine Befreiung sein. Man hat plötzlich dann ein bisschen mehr Zeit und kann andere Dinge machen, um auch dem Publikum, das ja sozusagen nicht Knall auf Fall plötzlich zu sagen, jetzt ist Schluss, habe ich mich entschlossen, das ganze Jahr wie ein Festival zu betrachten. Dass jede Serie der drei durchgehenden Linien in sich einen Charakter hat, in sich ein Format entwickelt und dass man sagen kann, so jetzt habe ich noch theoretisch 36 Abende und einige Samstagvormittage dazu Zeit, in den Klaviersalon zu gehen.
Ein fröhliches Pensum.
Ein fröhliches, erfülltes Pensum, weniger als vorher, aber voller schöner Dinge nochmal oder auch neu. So ist das gedacht.
Nach gut 12 Jahren und mehr als 1500 Konzerten. War es für Sie an der Zeit, jetzt mal ein bisschen runterzuschalten, weil es ist ja doch ein enormes Pensum, so ein Programm zu schultern, die Logistik, die Organisation, die Finanzierung, trotz oder auch mit Förderverein?
Also der Förderverein hilft ja vor allen Dingen bei den Kinderkonzerten, für Schulen extra, dadurch, dass dort Sponsoren dann gewonnen werden und für die jungen Solisten und Solistinnen, die bei den Konzerten junger Künstler kommen. Im normalen Programm hilft er nicht, das steht nicht in seiner Satzung. Und deswegen ist das einfach ein Riesenbatzen, den man schultern muss. Und ich muss eben auch meinem Alter ein bisschen entsprechend zurückfahren. Und ich möchte so aufhören, dass ich das noch selbstbestimmt machen kann. Dass ich selber sagen kann, so jetzt ist gut und jetzt machen wir das geordnet zu und nicht, dass das plötzlich über mir zusammenbricht und das nicht mehr zu bewältigen ist. Das war eigentlich der wichtigste Anlass, dass das eben eine Zeit der Vorbereitung auch braucht, so einen Abschluss. Ich muss die Instrumente verkaufen, ich muss einen Nachmieter hier für den Raum finden und alle solche Dinge muss man alles in Ordnung behalten. Und das sind einfach Dinge, die ein Jahr sicher dauern werden.
Sie haben tatsächlich vor, Ihre schnucklige Instrumentensammlung zu verkaufen, denn Sie haben ja quasi als Sammler im besten Sinne auch diesen Klaviersalon damals eröffnet.
Ja, aber zu Hause, das war der ursprüngliche Anlass ja auch mit, zu Hause wäre dafür gar kein Platz. Dann ist auch die Betätigung, ich muss dann sozusagen ein Rudiment vielleicht mitnehmen, aber das, was ich hier angestrebt habe, diese Vielfalt der Klänge auch zu zeigen in den Konzerten, das ist dann nicht mehr nötig. Dann habe ich noch für mich selber sozusagen reduziert.
Ihre Lieblinge.
Also die großen Flügel müssen leider alle weg. Aber ich habe noch vielleicht ein Klavichord und 2-3 Tafelklaviere oder sowas, aber mehr nicht.
Also keinen stattlichen Flügel?
Einen Bechstein habe ich, das ist so die Grundausstattung. Ne? Aber das ist dann einfach ganz reduziert auf das, was man zu Hause privat überhaupt noch bewältigen kann.
Aber was Sie eben schon ansprachen, die Entwicklung der Klaviermusik, was Klang, Volumen und alle möglichen technischen Feinheiten angeht, das war ja mit so ein Anlass, diesen Salon zu eröffnen in einem Gebäude, wo früher mal ein Schuhsalon drin war und Sie quasi unterm Dach einen Proben- und Unterrichtsraum oder eine Wohnung hatten und dann plötzlich mit der Idee liebäugelten, hier mache ich mal was.
Und das ist eben auch ja nur ein winziger Ausschnitt der Möglichkeiten in dieser rasanten Entwicklung der Klaviere in diesen 150 Jahren bis zum Stillstand, wo es dann sozusagen das moderne Klavier gab und nichts mehr dazu kam. Aber das sind nur Spotlights, die wir hier zeigen können. Da müsste ich 100 Instrumente haben, um wirklich alle Signetten dann präsentieren zu können. Und das war einfach ein toller Ort, auch für Kammermusik, so mit verschiedenen Klängen Dinge anders zu beleuchten. Und das ist dann jetzt auch im letzten Jahr mein Anliegen, durch die verschiedenen Kombinationen in den Kammerkonzerten, dass ich ganz viele verschiedene, jeden Monat eine andere Kombination habe, dass man da eben auch noch ganz viele verschiedene Instrumente, auch in den Konzerten meistens mehrere Instrumente, dann präsentieren kann.
Was ganz Charakteristisches verbindet sich ja schon mit dem Titel Klaviersalon, also eine Salonatmosphäre, ein fast intimes Miteinander und auch ein im besten Sinne intimer Dialog zwischen Musiker, Musikerinnen und dem Publikum, dass man quasi noch ein bisschen hellhöriger wird und das auf eine ganz subtile Art und Weise.
Ja. Und dieses dicht dranbleiben, ich glaube, das hat das Publikum, das bis jetzt hier war, auch immer mitbekommen als Information, dass Musik anders erlebbar ist, wenn man es so dicht macht. Da steht ja auch auf unserer Webseite ein schöner Artikel von Herrn Berlioz, der das sehr schön beschrieben hat, sogar mit einem Beispiel, Erzherzog-Trio von Beethoven. Was passiert, wenn man Musik dichter dargeboten bekommt und nicht in 50 Meter Entfernung auf einer wegbewegenden Bühne? Das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei Kammermusik, bei Klaviermusik, bei Lied. Und das ist, glaube ich, hier uns gelungen in diesen vielen Konzerten mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen, dass man da andere Emotionen bekommt.
So gesehen ist das quasi auch eine Rarität, in Anführungszeichen, so im Konzertleben, diese Salonatmosphäre für 50 Menschen, die dann maximal Platz haben, um auch mal ganz unauffällig auf die Tasten zu blicken und zu sehen, was passiert denn da? Na,
oder vor einem Streicher zu sitzen in der ersten Reihe und zu sehen, wie ist denn das wirklich, was kommt denn da raus aus so einem Cello, aus einer Geige, was macht ein Bläser? Das ist eben eine andere Art der Wahrnehmung.
Ich vermute, es hat auch das klassische Göttinger Konzertpublikum nochmal in Erstaunen versetzt. Weil das war ja bislang eher unüblich. Ja. Also es war dann schon zumindest eine Aula, 100, 150 Plätze oder 200 und mehr, bis hin eben zur Stadthalle und später auch der Lokhalle. Mit
es wird immer größer.
Genau. Riesigen Formaten.
Ja. Und das ist dann auch eher ein Orchesterraum. Schon Stadthalle, schon Aula ist schon, wenn man weiter hinten sitzt, weit weg von dem Podium, vom Geschehen, obwohl die Akustik da wunderbar für Kammermusik ist. Aber auch da ist, ich erinnere mich, die ersten Aula-Konzerte, da war ich 16, immer im Rang direkt über den Streichquartetten. Das war ein Streichquartettzyklus mit allen Beethoven-Quartetten. Da fing so die Aula-Konzerte an, mit Allegri-Quartett und solchen Leuten und Melos-Quartett noch ganz jung. Da hatte man den perfekten Sound, weil dicht, aber in der Luft sozusagen. Ja? Nicht weit hinten im
Saal.
Also
den Kosmos sozusagen, den Gesamt.
So, das war wirklich ganz tolle Erlebnisse damals für mich in der Aula, das zu hören. Das erste Mal live Streichquartette als Schüler. Und da hat sich für mich meine Liebe zur Kammermusik auch schon damals ganz klar entwickelt.
Ich vermute auch, dass es für junge Solistinnen und Solisten vielleicht noch in der Ausbildung oder gerade in der Startphase was Besonderes war, hier sozusagen in die Nahaufnahme zu geraten.
Ja, also die, die hier gespielt haben, waren eigentlich immer, auch wenn wenig Publikum manchmal da war, von dem herzlichen Empfang, den das Publikum immer, auch wenn es nur manchmal unter 10 waren, trotzdem den Spielern ermöglicht hat, das als ein vollwertiges Konzert zu erleben. Und das ist ganz wichtig für junge Musiker, dass man ausprobieren kann, dass man einfach mal ins Wasser springen kann und seine Stücke zeigen kann. Das ist was anderes als in der Hochschule. Das ist ein erster Schritt in eine Öffentlichkeit und das wird nachher ganz oft bei anderen Auftritten auch nur so klein. Es gibt nicht nur große Säle, es gibt viele kleine Veranstalter mit kleinen Veranstaltungsräumen auch. Insofern, das ist gar nicht so sehr die Ausnahme.
Aber verschüchtert das nicht mitunter, ne, wenn das Publikum so nahe dran quasi auf die Finger guckt?
Ja, das ist ja oft so, dass die erste Reihe nicht viel weiter weg ist als hier. Das ist nur vielleicht in der Stadthalle oder in der Lokhalle anders. Aber in dem Moment, wo man spielen muss, ist es eben immer volle Spannung und man spielt nicht weniger engagiert vor 20 als vor 200 Leuten. Das ist der wichtige Aspekt, dass es eben vollkommen egal ist, wie viele Leute da sind. Man spielt einfach in dem Moment.
Man spielt ja sowieso immer für jeden Einzelnen.
Genau.
Haben Sie eigentlich mit Ihrem vertrauten und auch veränderten Repertoire hier in dieser Umgebung noch Entdeckungen gemacht?
Naja, ich habe deswegen Entdeckungen gemacht. Ich hatte vorher zum Beispiel nie ein Square-Piano zum Spielen. Ich habe hier ein Spinett, ich habe jetzt ein Klavichord am Schluss gehabt. Das sind auch Dinge, die jetzt erst hier im Klaviersalon dazugekommen sind. Und ganz viel an Repertoire habe ich erst hier neu gearbeitet, weil das vorher gar nicht sozusagen abgefragt wurde, ne? Dass ich viele Dinge an kleinen Stücken zum Beispiel, an vermeintlichen Nebenwerken von Beethoven, von Mozart, von Haydn, hier zur Vollendung von Programmen dann dazu genommen habe. Manche Komponisten hier überhaupt erst für mich entdeckt habe. Das sind alles Dinge, die natürlich auch durch diese Vielzahl von Konzerten dann so gekommen sind. Schubert, die ganzen kleinen Stücke, die ganzen frühen Sachen habe ich hier überhaupt erst entdeckt, dass es das alles gibt. Man kennt immer so die drei Bände oder zwei Bände, je nach Ausgabe der Sonaten, und alles andere bleibt irgendwo im Dunkeln. Ne? Und was das für tolle Sachen bei den Fragmenten und bei den frühen Klavierstücken sind, das ist alles dann ja Entdeckungsfreude auch.
Ne? Wo aus vermeintlichen Petitessen dann Preziosen
genau,
werden.
Genau.
Lassen Sie uns jetzt mal das Programm zum Abschiedsfestival erkunden. Vielleicht zunächst erstmal die Reihe der Kammerkonzerte. Ja. Da haben Sie ja ganz exquisite, unterschiedlichste Besetzung.
Genau, ne, dass sozusagen jede Besetzung, die hier im Klaviersalon aufgetreten ist, nochmal kommt vom Duo mit Gitarre, Mandoline, Horn, mit Sängern, weiblich-männlich, bis zur Sextettlösung für Mozart-Klavierkonzerte, Quintett, Klaviertrio, Geige, Cello, Bratsche als Soloinstrumente. Also alles kommt einmal vor, zum Teil mit Kolleginnen und Kollegen, die hier schon oft bei mir waren, zum Teil noch mit neuen Namen. Und das ist einfach eine bunte Mischung, dass man das Gefühl hat, so einmal im Monat ist ein tolles Kammerkonzert. Und dann ist es da auch ein schönes Programm. Es sind einfach immer ganz wunderbar Highlights der Literatur jeweils für diese Besetzung. Und das sind in sich ganz tolle Zusammenstellungen, finde ich dann, die sich lohnen.
Wo ja auch noch ein paar Entdeckungen im besten Sinne zu machen sind.
Ja.
Also es gibt ja nicht das klassische Repertoire, Mozart, Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Schumann, sondern es gibt auch noch ein paar Extravaganzen,
genau,
möchte ich es mal nennen.
Ja, genau. Zum Beispiel die Abende mit Mandoline oder Gitarre, da kommen Leute, die man überhaupt bei der Mandoline nicht kennt. Hummel als Komponist wird bei beiden auftreten. Unbekannte Italiener und so. Also es ist eine sehr vielfältige Mischung.
Ja, in Anbetracht der Ihnen Vertrauten bzw. MusikerInnen und denen, die jetzt sozusagen ganz frisch ins Boot kommen, die haben ja auch noch einiges so in Reserve.
Genau, ja.
Weil sie wollen sich ja auch nicht mit ihren Vertrauten Geschichten zufrieden geben.
So viele Neuigkeiten sind dann nicht mehr, das ist alles in irgendeiner Weise schon mal hier gewesen. Es gibt vielleicht zwei, drei Stücke, die noch nicht im Klaviersalon erklungen sind. Vieuxtemps ist zum Beispiel sowas, was eine Viola-Sonate von Vieuxtemps Erstaufführung hier bringt. Aber Dvorak Quintett haben wir noch nicht gehabt. Dvorak haben wir sowieso nicht so viel gehabt, bis auf die Trios. Aber es gibt vieles Bekanntes und einiges ganz Neues noch.
Aber selbst vertraute Komponisten und Kompositionen, die schlummern ja nicht. Also die entwickeln sich ja quasi auch weiter. Und wenn sie etwas nach ein paar Jahren wieder spielen, siehe da. Und es würde ja auch das Publikum nicht zum zehnten Mal
und
in ein Beethoven-Konzert gehen und sagen, wow, was habe ich noch gar nicht gehört
in dieser Form. Also zum Beispiel die Franck-Sonate wird von Geigern gespielt, dafür ist sie geschrieben. Sie wird von Cellisten gespielt, das haben wir schon gehabt. Sie wird von Flötisten hier gespielt, das haben wir auch schon gehabt. Aber dass ein Bratschist die Franck-Sonate spielt, ist was Außergewöhnliches. Und Leonid Gorokov in seinem Celloabend im Oktober, da steht so ganz unverfänglich Beethoven, Schubert, Schumann. Da sagt man, naja, da kommen dann die üblichen Sachen. Aber der hat sich auf das Programm gesetzt, also jetzt will ich es doch mal wissen. Alles in Bearbeitung. Also da kommt die Kreuzersonate von Beethoven in einer Bearbeitung für Cello. Da kommt die C-Dur-Fantasie für Geige und Klavier von Schubert in einer Bearbeitung für Cello. Da kommt ein Variationswerk nicht von Beethoven, das kommt als Mandoline, das gibt es als Mandoline schon. Da kommt aber dann ganz frühe Musik von Anton Webern dazu als Kontrast. Also ganz interessante Geschichten, die dann einfach schön aufregend auch werden können.
Die Klavierabende knüpfen ja quasi in der Art der Programmatik auch so ein bisschen an die Anfänge an. Sie haben 2012 das erste Konzert mit Bach begonnen. Eröffnet.
Ja, genau.
Es gab auch Mozart da, ja, es gab Chopin, ja, es gab auch, ja, noch Beethoven, dass, ja, man schon mal, ja, ein Stimmungsbild bekommt von der Vielstimmigkeit der Möglichkeiten. Aber Ihren ersten Klavierabend widmen Sie in der Abschiedssaison Bach und, ja, seinen Söhnen.
Genau. Die Klavierabende versuchen im Prinzip auch wieder meine Hausgötter zu zeigen und jeden in einem einzelnen Abend. Es geht einfach durch die Musikgeschichte mit Bach und seinen Söhnen, fangen wir an, und am Schluss ist der andere Endpunkt Alban Berg, und dazwischen kommt eben Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert und so weiter vor, und da werde ich einfach nochmal mir liebe und wichtige Werke zusammenbündeln, jeweils für diese Hausgötter, wobei die ganz großen Klaviergötter, also Chopin und Schubert und Beethoven, kriegen zwei Abende mit zwei ganz verschiedenen Programmen, und ich werde dann aufhören, der letzte Abend im Klaviersalon wird zwei Abende dasselbe Programm bieten im Dezember, nämlich die drei letzten Sonaten, Opus 109, 10, 11, einmal historisch und einmal modern sozusagen auf dem Bechstein. Damit ist dann auch wieder nochmal wie in der Nussschale das Programm des Klaviersalons, Gegenüberstellung von Klängen, von Möglichkeiten auf dem Klavier und diese drei absolut am Ende stehenden Beethoven-Sonaten machen dann den Kreis rund.
Dazu gibt es ja im besten Sinne auch eine Vorgeschichte. Das war eine ganze Reihe von Konzerten, die Sie gegeben haben, zum Teil im ehemaligen VHS-Gebäude oder auch im Deutschen Theater, wo Sie einen historischen Flügel und einen zeitgenössischen einander gegenübergestellt haben und sozusagen das Werk einmal, ja, im historischen Kontext und einmal im zeitgenössischen zum Klingen gebracht haben, damit man den Unterschied hört oder auch die Dimensionen eines,
ja,
Stückes.
Genau. Ne, und dieses Gegenüberstellen, die Verschiedenheit der Möglichkeiten zu zeigen, das war ja immer auch ein Hintergrund der Programmatik, die wir hier gemacht haben, auch in diesen Gegenüberstellungen, Beethoven unter Mikroskop oder sowas gehabt haben. Das war ja auch immer, wie war das zu seiner Zeit, wie hat sich's entwickelt, was passiert mit Stücken durch neue Instrumente, wie sind Beethoven, Schubert durch neue Instrumente inspiriert worden.
Mit einem historischen Instrument ist es dann wirklich wie unter Mikroskop.
Genau, ja.
Was sich ja, sagen wir mal, unter den zeitgenössischen Dimensionen ja mitunter auch verflüchtigt.
Ja, ja.
Also
na,
Volumenprozente,
ja,
mehr,
ja,
zählen.
Genau. Die Entfernung und das alles hilft gar nicht so sehr dem genauen Hören, sondern es wird ein bisschen flächiger, ein bisschen indifferenter. Ne? Und das ist eben der Lauf der Entwicklung unseres Konzertlebens.
Lassen Sie uns noch einen Blick, ja, werfen auf die Konzerte junger,
ja,
Künstlerinnen im Klaviersalon.
Ja. Das sind eben zum großen Teil alte Bekannte, die hier schon waren. Mein bester langer Schüler Zum Nguyen wird den letzten Abend machen. Da hat er sofort, als er hörte, ich mache zu, ich will den letzten Abend machen.
Ja.
Weil er hier einfach viele Impulse und viele wichtige, für ihn wichtige Programme spielen konnte und den Klaviersalon sehr wichtig in seiner Entwicklung empfindet. Und es kommen, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, einmal im Monat, also so einen Abend mit jungen Pianistinnen, aber es sind dabei auch Kammermusikabende, es kommt ein Streichquartett, es kommt zweimal Geige, Klavier, es kommt auch bei den Sonnabendsmusik zum Mittagkonzerten mal ein Klaviertrio vorbei, weil die für einen Wettbewerb ein Repertoire brauchen. Also Kammermusik ist mit Solo-Klavier gemischt und wird einfach integriert. Es kommt ein Cello-Duo, ein ganz toller Cellist kommt, der schon, weiß ich, vor 10 Jahren oder irgend sowas hier mal gespielt hat. Stanislav Kim, der jetzt ganz groß Karriere macht. Also es wird sehr abwechslungsreich, auch bei diesen jungen Preisträgerkonzerten.
Ebenfalls jetzt im Abschiedsjahr gibt es regelmäßig Kinderkonzerte, weil der Nachwuchs
muss
weiter umsorgt werden.
Ja, das hat sich auch jetzt nach Corona eben wieder entwickelt. Die werden jetzt auch ganz gut angenommen. Und die Samstagkonzerte um 12 dauern jetzt ein bisschen länger, eine Dreiviertelstunde, damit, wenn da auch Gäste kommen, man ein ganz bisschen mehr Programm auch zeigen kann.
Also eine halbe Stunde ist charmant, aber ein bisschen mehr darf es mitunter sein, weil es halt nochmal keine Zugaben gibt.
Genau, es ist so, oft wurden die auch etwas länger als die halbe Stunde, deswegen ist die Dreiviertelstunde jetzt wie eine Hälfte eines Konzerts, da kann man dann auch schon mal größere Stücke unterbringen und muss nicht den Rahmen sprengen.
Sie haben ja angekündigt, dass die Zuschauerinnen zu einem Konzert auch aus ihrer umfangreichen CD-Aufnahmensammlung sich etwas wünschen dürfen.
Das ist einfach sowas wie ein Bonbon. Man muss ganz einfach sagen, der CD-Markt ist tot. Viele Leute haben gar keine CD-Spieler mehr. Die Vertriebsmöglichkeiten, wenn man das an früheren Zeiten misst, wir haben noch ein einziges Geschäft in Göttingen, bei dem man etwas kaufen kann. Früher hatten wir 3 oder 4 gut sortierte Läden, wo man zum Beispiel, als es noch Platten gab, in Tonkabinen die Platten anhören konnte. Also der Markt ist verschwindend und auch der Verkaufsumfang von Leuten, die sich jetzt bei einem Konzertbesuch irgendwas mitnehmen, wird immer weniger. Und ich habe zu Hause noch so viele CDs liegen, da habe ich mir gedacht, so ehe ich die jetzt alle wegschmeiße, mache ich doch das umsonst, dann hat man vielleicht eine Erinnerung oder baut sich in diesem Jahr eine kleine Sammlung auf. Und die Leute haben Freude darin, statt dass ich das auf die Deponie bringe und wegschmeiße. Denn der Umsatz mit CDs, mit Verkauf, ist wirklich, muss man sagen, marginal geworden. Ja, die Leute haben nicht mehr die Muße oder wollen streamen oder was, wobei ich das alles ganz schrecklich finde, weil so häppchenweise einzelne Sätze und kein Booklet und keine Informationen und so, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich mit einem Musikerlebnis in der Konserve haben möchte. Ich möchte schon lesen können und ein paar Bilder sehen, was ist das für ein Instrument, was hier gespielt wird und all dieses. Das wird im nur noch digitalen Raum alles weggetan. Es ist schade um viel Arbeit und viel Intensität, die man in diese ganze Fertigung reingegeben hat. Wenn man zum Beispiel an Covergestaltung denkt, an Bebilderung, an Texten und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein Paket gebildet haben, zusammen mit der musikalischen Konserve. Das geht leider immer mehr verloren. In 50 Jahren werden die Leute sagen, was? Da gab es mal was, wo man noch was lesen konnte. Das wird alles vergessen sein.
Nun ja, aber es besteht ja zum Glück auch die Möglichkeit, für die, die nicht so oft CDs hören, in ihr Musikarchiv hineinzulauschen.
Ja.
Denn sie haben ja eine ganze Reihe wunderbarer Aufnahmen von Konzerten.
Ja, es gibt Videos, die wird es weitergeben, die sind dann bei YouTube und das wird jetzt auch noch weiter natürlich ins Netz gestellt von den Sachen, die jetzt kommen. Und manche Dinge liegen auch noch im Archiv, sind nur noch nicht geschnitten. Also diese Art der Verbreitung, das wird es auch weitergeben. Und ich werde auch für mich persönlich Aufnahmen weitermachen. Das kann man ja sogar zu Hause, wenn ich nur noch wenige Instrumente habe. Also das ist immer noch eine neue Möglichkeit der Kommunikation mit einem Publikum. Weil heute, das ist ein neu gewonnenes Medium, es so leicht geworden ist, sowas erstens aufzunehmen mit vernünftigem Ton und ins Netz zu stellen. Und das ist für viele junge Leute eben heute auch das Medium, bei dem die experimentieren können. Es gibt inzwischen Leute, die da anfangen, mit visuellen Dingen zu experimentieren, mit filmischen Mitteln die Musik zu untermalen. Das finde ich, das ist jetzt sozusagen die Aufgabe der jungen Generation, dieses Medium zu füllen und sich damit zu beschäftigen. Das ist auch spannend.
Herr Zitterbart, da Sie ja nun das Finale des Klaviersalons ansteuern, haben Sie mal über eine Nachfolge nachgedacht oder Interessenten, die vielleicht diesen Raum musikalisch beleben wollen? Oder wird hier einfach wieder ein Schuhgeschäft einziehen?
Naja, also jetzt ist das sozusagen offiziell. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine super Idee, wie man das fortführen kann, bin ich sofort dabei und würde das unterstützen. Nur habe ich das Gefühl, dass das als erstens finanzieller Batzen zu viel für einen Einzelnen ist. Also wenn jetzt eine Vereinigung so wie Göttinger Kammermusikgesellschaft käme und sagen würde, wir wollen hier einen ständigen Rahmen für kleine Veranstaltungen machen, dann würde sich das lohnen und dann würde das gehen. Das sehe ich im Moment in Göttingen nicht. Also sowas wie Musa auf klassisch, ja, das wäre zum Beispiel eine Belebung, die man sich vorstellen kann. Aber dann müsste die Schlagzahl eben doch so sein, dass man im Monat 8 bis 10 Konzerte veranstaltet, damit man das bezahlen kann, was hier an Miete und so weiter entsteht. Von einer einzelnen Person, die müsste in Göttingen wohnen, müsste selber auftreten können, müsste die Verbindung haben, lauter junge Leute zu kriegen, das alles, selbst wenn man auf die ganzen Instrumente verzichtet, nur einen Flügel hier lässt, glaube ich einfach, ist im Moment nicht da. Falls so etwas sich entstehen lassen würde hier und jemand kommt, bin ich zu allen Gesprächen vollkommen offen bereit. Man könnte auch sagen, hier kann eine Kleinkunstbühne oder sowas sein oder irgend so eine Belebung, weil natürlich die Lage mitten in der Stadt ist attraktiv. Es ist schon angenommen von einem Publikum, man kann das ausbauen. Also ich bin da offen, entspannt zurückgelehnt.
Aber letztendlich braucht man dazu auch eine Menge Idealismus.
Idealismus muss präsent sein. Man muss einfach denken, dieser Abend muss man hier sein. Wenn das sich mehrere zum Beispiel aufteilen, ist das schon nicht mehr so zehrend, als wenn ich das alleine immer gemacht habe. Das ist der Knackpunkt, glaube ich, generell. Man braucht einfach viel Zeit, das zu organisieren, das Netz zu pflegen, die Druckerzeugnisse vorzubereiten, die Plakate auszutragen. Und all dieses ist einfach Zeit.
Ja, und man muss es letztendlich als Liebhaberprojekt betrachten.
Genau so.
Aber Herr Zitterbart, selbst wenn Sie jetzt einen Teil der Instrumente verkaufen und sich sozusagen in Ihr häusliches Quartier zurückziehen, wird es denn noch den einen oder anderen musikalischen Abstecher geben? Oder Sie werden doch jetzt nicht, was das Konzertleben angeht, in Rente gehen.
Ich gehe langsam immer mehr in Rente, weil auch meine Auftritte außerhalb Göttings werden immer weniger, einfach weil ich mich nicht mehr drum kümmere. Das ist einfach, wenn man die Nachfrage nicht zündelt, dann wird es weniger. Ich habe immer noch schöne Anfragen, die mich beschäftigen, aber das wird langsam abnehmen. Und ich denke, dann lässt man einfach ganz entspannt das noch weiter versiegen und irgendwann muss man dann sagen, so jetzt ist es so, es ist gut. Wie lange das noch dauern wird, kann ich überhaupt nicht sagen. Und es kann auch sein, dass ich plötzlich irgendeine Idee habe und ich irgendwie in einem Raum in Göttingen irgendwas veranstalte. Aber das sind alles noch Zukunftsdinge und ich werde ganz sicher nicht von heute auf morgen mit dem Klavierspielen aufhören. Dazu liebe ich das viel zu sehr. Aber was dann noch kommt, das ist vollkommen offen und man kann da gar nichts sagen
drüber. Ja, aber wäre doch schön, wenn sich an den Abschied vom Klaviersalon noch die ein oder andere Überraschung anschließt.
Wer weiß.